Widerhall.
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 Widerhall. Das Echolot für Politik, Wirtschaft, Gesellschaft, Wissenschaft und Kultur im Freien Radio Salzkammergut.
Wir beschäftigen uns ein weiteres Mal mit Lokaljournalismus anlässlich einer Konferenz zu diesem Thema, die kürzlich in Oberösterreich stattgefunden hat, und sprechen mit der aus Tirol stammenden und mittlerweile in Berlin arbeitenden Journalistin Sarah Geisler und mit der Kulturwissenschaftlerin und ehemaligen Lokaljournalistin Melanie Haberl. Hallo und herzlich willkommen beim Widerhall, sagt Jörg Stöger. Gängige Narrative über den ländlichen Raum hinterfragen, das war eines der erklärten Ziele der Konferenz zum Thema Lokaljournalismus, die vor kurzem in Schärding stattgefunden hat. Wir grät, so geschrieben, so der Titel der Konferenz, organisiert von Rurasmus, dem Verein Wir sind Leischen und der Regionalentwicklung Oberland in Bayern, realisiert im Rahmen eines von der EU kofinanzierten Interreg-Projekts. Geladen waren also Journalistinnen und Journalisten aus Österreich und Bayern mit dem Hintergrund, sich Gedanken zu machen darüber, wie im ländlichen Raum und über den ländlichen Raum berichtet wird. Über die inneren Bilder, die gängigen Klischees, die man so vom Landleben und Stadtleben hat, haben wir mit der Journalistin Sarah Geisler gesprochen, dazu mehr im zweiten Teil der Sendung. Mit dem konkreten Arbeitsalltag von Journalistinnen in Österreich beschäftigt sich auch Melanie Haberl, die als Vortragende bei der Konferenz vor Ort war. Sie ist wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Uni Wien, war früher selbst Lokaljournalistin und promoviert derzeit am Institut für Publizistik und Kommunikationswissenschaft zum Thema Emotionen im politischen Journalismus, wo unter anderem die Beziehungen zwischen Journalistinnen und Politikerinnen untersucht werden. Warum dabei besonders der ländliche Raum interessant ist und mit welchen Herausforderungen sie den Lokaljournalismus konfrontiert sieht, waren einige der Fragen an Sie. Magdalena Stammler hat Melanie Haberl getroffen und zuerst einmal gefragt, welche Rolle Lokaljournalistinnen und Lokaljournalisten im ländlichen Raum ihrer Meinung nach spielen.
Die sind auf vielerlei Ebenen wichtig. Sie sind einerseits zur Informationsbeschaffung und zur Aufbereitung wichtig. Also sie spielen eine Rolle im Lokalen, dass einfach die Leute wissen, okay, was ist los? Was passiert vor meiner Haustüre? Ist nächste Woche eine Straße gesperrt? Sperrt ein neuer Supermarkt auf? JournalistInnen und Journalisten sortieren auch die Relevanz. Also ist es jetzt eine wichtige Meldung oder eine unwichtige Meldung? Und das ist aus meiner Sicht eine Fähigkeit, die immer wichtiger wird. Also gerade jetzt im Zuge von KI, wenn auch das Internet überschwemmt wird von Informationen, dass eben JournalistInnen und Journalisten sich auskennen im Lokalen. Also sie kennen sich, sie kennen den Ort, sie wissen auch, wie man die Straßennamen ausspricht und wo welche Baustellen vielleicht sind und auch die politische Situation und können die dann entsprechend einordnen und aufbereiten für die lokale Bevölkerung.
Ja, wie wichtig ist das denn, dass man sozusagen die lokalen Umstände kennt? Ja, vielleicht auch für die Glaubwürdigkeit von Journalismus im ländlichen Raum.
Das ist absolut relevant, gerade in dem Sinne, dass Sie dann einfach Informationen einordnen können. Ist es wichtig? Ist was nicht wichtig? Kann man auch diesen Quellen glauben? Und das ist eine Fähigkeit, die lernt man auch nicht aus irgendwelchen Büchern, sondern man muss einfach vor Ort sein und man muss länger vor Ort sein, immer wieder vor Ort sein. Also gerade auch die persönliche Präsenz von JournalistInnen in ihrer Region ist da unerlässlich. Auch, dass sie vielleicht auch niederschwellig mal Informationen bekommen, dass sie sich auch bei den Leuten vor Ort umhören können, okay, was ist gerade Thema, was beschäftigt die Leute. Und insofern ist es natürlich auch für die Glaubwürdigkeit dann absolut unerlässlich, vor Ort zu sein.
Ja, was über den Journalismus am Land immer so gesagt wird, ist ja auch, dass es große Verflechtungen gibt zwischen Politik und den JournalistInnen, gerade am Land. Man kennt sich, man ist vielleicht per Du miteinander, man hat vielleicht dieselben Wege oder geht zum selben Wirtshaus. Was hat denn das für eine Bedeutung oder was hast du da vielleicht schon herausgefunden, auch in deiner Forschung?
Ja, das ist in meiner Forschung beschäftige ich mich einerseits mit Journalistinnen, die im nationalen Kontext unterwegs sind, also die in Wien sitzen und große Berichterstattung über größere politische Zusammenhänge machen. Aber ich habe auch viele Lokaljournalistinnen und Journalisten dabei. Und da wird immer wieder auch deutlich, wie herausfordernd dieses Lokale ist. Also man kennt sich, man ist per Du und man ist näher beieinander, aber auch abhängiger voneinander. Also ich habe zum Beispiel den Unterschied gemerkt im nationalen Ressort, wenn jetzt eine Journalistin sagt, okay, ich kenne diese Politikerin, dann übernimmt vielleicht die Kollegin oder der Kollege diesen Artikel. Aber im Lokalen, wo es vielleicht nur eine Journalistin gibt und eine Politikerin, dann müssen die miteinander trotzdem, also dann muss die Berichterstattung übernehmen. Und es ist schon ein sehr, sehr schmaler Grat und ein Drahtseilakt, wie man so gern sagt. Aber sie haben schon viele Strategien auch in ihrem Arbeitsalltag, dass sie trotzdem ein bisschen die Distanz wahren, dass sie einfach diese journalistischen Kriterien gut einhalten können.
Welche Strategien wären das? Kannst du da von ein paar berichten?
Ja, also zum Beispiel hat mir auch eine Journalistin erzählt, dass sie zum Beispiel auch immer die Geschichten nochmal gegenlesen lässt von anderen Leuten. Also auch wenn es jetzt nicht direkte Arbeitskolleginnen oder Arbeitskollegen sind, aber dass sie das nochmal gegenlesen lässt, dass sie nochmal mit anderen in Austausch geht. Okay, sie kennt diese Person, über die sie gerade berichtet. Ist es jetzt irgendwie zu nett geschrieben, vielleicht sind sie teilweise sogar zu hart, also das hat mir auch ein anderer Journalist erklärt, dass er da vielleicht sogar oft härter ins Gericht geht, mit, wenn er über zum Beispiel PolitikerInnen berichtet, die er kennt, einfach um diese Qualität noch aufrechtzuerhalten.
Also sozusagen eine besonders hohe Distanz einnehmen zu versuchen oder eine besonders kritische Haltung einzunehmen.
Genau, und auch dieses Vier-Augen-Prinzip, dass man nochmal jemanden hat, der die Geschichte gegenliest, gegencheckt und dann funktioniert das auch in der Berichterstattung.
Ja, du hast schon gesprochen von der engen Verbundenheit, aber auch von der gegenseitigen Abhängigkeit und was das dann mit der Arbeit macht. Was das dann aber mit der Glaubwürdigkeit nach außen macht, ist nochmal ein eigenes Thema. Wie funktioniert denn da die Professionalität nach außen hin? Also wie kann man sozusagen der regionalen Bevölkerung vermitteln, ja, dieser Lokaljournalist, diese Lokaljournalistin macht gute, fundierte Arbeit, auch wenn man sich zum Beispiel eben aus dem lokalen Wirtshaus kennt oder was auch immer.
Viele setzen auf Strategien der Transparenzmachung, also dass sie auch gerne mal auch ihre eigene Arbeit nach außen kehren. Okay, wie funktioniert überhaupt lokaler Journalismus? Wie arbeitet man im lokalen Journalismus? Auch wie werden Informationen geprüft und eingeordnet? Also diese Transparenz und dieses auch zugänglich machen von lokaljournalistischer Arbeit für die Bevölkerung ist da ein ganz großer, wichtiger Pfeiler, um auch diese Glaubwürdigkeit aufrechtzuerhalten. Ja.
Was könnte man da konkret machen? Also hast du vielleicht einen Vorschlag für uns als Freies Radio Salzkammergut? Was könnten wir tun, um das gut transparent zu machen?
Ja, vielleicht auch verstärkt Workshops für Schulen anbieten oder kleine Führungen anbieten für Interessierte, dass einfach der Journalismus ein bisschen nahbarer wird. Es gibt auch viele, ich habe es jetzt gerade auch in meiner Forschung gesehen, wo lokale Redaktionen geschlossen werden oder verkleinert werden. Das ist auch ganz ein wichtiger Punkt, wo mir eine Journalistin erzählt hat, sie fürchtet einfach auch die Verbindung zur Bevölkerung zu verlieren, weil viele Leute einfach reinkommen in die Redaktion, sich umschauen, ins Gespräch kommen, sich vielleicht der Zeitung abholen. Und das ist auch ein wichtiger Glaubwürdigkeits- oder Transparenzmechanismus, dass die Redaktion zugänglich ist auch für die Bevölkerung.
Ja, aber da gibt es sozusagen zwei Schienen. Das eine ist, man möchte gerne den Menschen die Redaktionen aufmachen und sozusagen herzeigen, schau, so arbeiten wir und so funktioniert Journalismus bei uns. Und auf der anderen Seite gibt es sozusagen durch digitale Technologien ist man als Journalistin, als Journalist immer weniger gezwungen, an einem Ort zu sein, sondern kann auch sehr von der Ferne arbeiten. Wie passt denn das zusammen oder was sind denn da für Risiken aus deiner Sicht, die da lauern?
Ich glaube, das müsste man auch nochmal unterteilen. Also online, offline, natürlich verschränken sich diese Arbeitsbereiche und Lebensbereiche immer mehr. Aber natürlich ist jetzt auch für einen Lokaljournalismus, also besonders für einen Lokaljournalismus, durch die starke Online-Präsenz oder auch weniger starke Online-Präsenz ein ganz neues Arbeitsfeld dazugekommen. Also auch die journalistische Arbeit verändert sich sehr stark. Ich habe vor 15 Jahren angefangen, da war noch so Print first, also man hat den Printartikel geschrieben, ihn danach irgendwann online gestellt. Dann hat sich während meiner Zeit im Journalismus das in Richtung online first verändert. Also man ist ja dann auch schneller als die Tageszeitung, dann haut man schnell den Artikel raus, überarbeitet ihn nochmal und dann kommt er irgendwann in die Printversion. Und mittlerweile habe ich beobachtet, dass die Personen, die jetzt meinen Job machen, den ich früher gemacht habe, die machen auch noch Podcasts nebenbei, die haben das Handy mitlaufen, filmen ihre Pressekonferenzen und ihre Termine. Also sie sind so im multimedialen Arbeiten. Und dann darf man natürlich auch nicht die Online-Seite vergessen, wenn Leute dann auf die Berichte reagieren, wenn sie diese Berichte teilen. Viele JournalistInnen haben auch erzählt, sie sind in bestimmten Facebook-Gruppen oder Communities unterwegs, wo eben auch das Lokale ausverhandelt wird und wo eben auch Leute über lokale Themen sprechen, sich vielleicht auch aufregen oder sich freuen. Und da ist natürlich auch wichtig, dass die Journalistin, der Journalist irgendwo auch präsent ist und auch hier eingebunden ist in diese Communities.
Ja, du hast berichtet, den Job, den du früher gemacht hast, den machen jetzt andere Leute und die haben ganz andere Aufgaben, aber die Aufgaben sind eigentlich nicht weniger geworden. Das klingt eigentlich nach viel mehr Aufgaben, die alle zugleich zu bewältigen sind. Wie soll sich das denn ausgehen?
Schwierig. Es ist wirklich schwierig. Also ich habe es werden Einsparungen gemacht bei Redaktionen, im Personal, auch in der Ausstattung, auch im Budget für freie MitarbeiterInnen wird immer mehr gespart. Und ich sehe schon auch den journalistischen Beruf sehr unter Druck. Also es geht sich irgendwie aus, aber es muss was passieren. Also da sehe ich vor allem dann in Bezug auf Medienförderung schon noch einen großen Punkt, der ausgebaut gehört, dass einfach auch besonders im lokalen Kapazitäten, also Personalkapazitäten, Infrastrukturen, auch Kooperationen ermöglicht und ausgebaut werden können. Also es gibt ja auch viele andere lokale AkteurInnen, die sehr viel lokales Wissen haben, also zum Beispiel die Ortschronik oder von bestimmten Vereinen, PressesprecherInnen oder die Öffentlichkeitsarbeit machen. Zusammenfassend kann ich sagen, dass die Situation auf keinen Fall eine leichte wird oder ist und es sich immer weiter erschwert, eben durch Einsparungsmaßnahmen in diversen Bereichen, auf diversen Ebenen. Und da sehe ich die größte Herausforderung, speziell für den lokalen Journalismus, dass der, weil wenn der einmal weg ist, wenn da einmal die Redaktionen zusperren, dann kommt keine neue mehr nach. Und es ist extrem schwierig, auch dieses ganze Wissen wieder aufzubauen, auch diese Glaubwürdigkeit wieder aufzubauen. Und da müssen wir wirklich schauen, wie man das alles erhalten kann in Zukunft.
Ein starkes Plädoyer für den Erhalt oder für das Kämpfen für den Erhalt von lokalen Redaktionen, lokalen JournalistInnen in ländlichen Regionen. Wir sprechen mit Melanie Haberl, Kulturwissenschaftlerin und ehemalige Lokaljournalistin im Rahmen einer Rurasmus-Konferenz hier in einem Gasthaus in Scherding, wo wir uns treffen. Melanie, in deinem Dissertationsprojekt hast du schon erzählt, untersuchst du, wie JournalistInnen den Balanceakt zwischen Nähe und Distanz in ihren beruflichen Beziehungen bewältigen. Und da spielt die Emotion eine Rolle, habe ich gelesen. Also wie ist denn dieser Fokus entstanden?
Dieser Fokus ist entstanden, ich bin in einem Forschungsprojekt angestellt und forsche zu den Emotionen im politischen Journalismus. Also da geht es vorrangig um die Arbeitsbeziehungen zwischen JournalistInnen und PolitikerInnen. Ich und mein Kollege, wir sprechen mit JournalistInnen und PolitikerInnen. Also ich mache die JournalistInnen, er macht die PolitikerInnen. Und mit denen sprechen wir dreimal innerhalb von 2 Jahren. und möchten damit auch ein bisschen so die Arbeitsalltage im Wandel der Zeit betrachten. Also wir machen bewusst keine quantitative, keine Fragebögen, sondern wir setzen uns hin, wir reden über Arbeitsalltage, wir stellen ganz offene Fragen und schauen einmal so, wie geht's den Leuten, was kommt von ihrer Seite von Themen auf. Und das machen wir eben dreimal, dass wir auch so ein bisschen diesen Längsschnitt haben, den zeitlichen. Zusätzlich machen wir auch noch Inhaltsanalysen, wo wir uns bestimmte journalistische Artikel und auch politische Reaktionen auf journalistische Artikel anschauen. Ich mache zusätzlich noch teilnehmende Beobachtungen. Dadurch, dass ich europäische Ethnologie studiert habe, bin ich sehr mit diesem ethnografischen Arbeiten vertraut. Und so schauen wir auch, okay, wie ist gerade die Lage, wie ist die politische Situation, wie ist die Mediensituation, wer fühlt sich wie belastet oder wem geht es wo gut, wo gibt es da einfach so Probleme. Und ich denke, gerade der lokale Journalismus ist dahingehend wieder am aufschlussreichsten, weil sie eben so nahe auch bei Menschen, bei anderen Menschen sind, bei der lokalen Bevölkerung, und dadurch sind lokale Journalistinnen schon irgendwo der Seismograf für die Gesellschaft, also wo drückt gerade der Schuh, auch bei den Leuten, aber wo drückt auch der Schuh im Journalismus? Und während meiner Forschung bin ich dann draufgekommen, okay, es ist besonders auch im Lokalen, also da werde ich auch in meiner Dissertation den Fokus legen, besonders im Lokalen immer noch schwieriger, auch eigene Gefühle sozusagen zu managen. Also die JournalistInnen, die haben auch ein bestimmtes Selbstverständnis. Also lange Zeit gab es dieses Ideal der Objektivität oder Neutralität, und selbst wenn ich jetzt als Journalistin bei einer Pressekonferenz sitze und mich fürchterlich aufrege über diese Person oder diese Politikerin, die gerade zu mir spricht, muss ich trotzdem das davon trennen können von meiner Arbeit. Und hier ist viel emotionales Management, sagt man dazu, notwendig, auch einfach diese eigenen Gefühle dahingehend zu unterdrücken, zu bearbeiten. Emotionen sind im journalistischen Arbeiten auf sehr vielen Ebenen vorhanden. Also ich habe jetzt gerade angesprochen, auch im Selbstverständnis, die eigenen Emotionen. Dann gibt es auch diese Emotionen, die zwischen Menschen sind. Also sie sind auch vieles so Insider-Witze und so dieses in informellen Kontexten, das miteinander Scherzen, ein bisschen Klatsch und Tratsch und so, das gehört einfach auch dazu, und das schafft Nähe und das schafft Verbundenheit. Und das schafft aber gleichzeitig auch Insider und Outsider. Also wer weiß als erstes diese Informationen, wo gibt es da so ein bisschen diesen Flurfunk? Und da ist ganz viel Emotion auch dabei, oder auch Sympathie und Antipathie gegenüber bestimmten Personen oder auch gegenüber Parteien zum Beispiel. Und es gibt aber auch Emotionen im journalistischen Produkt sozusagen, also in journalistischen Inhalten, gerade jetzt in Zeiten, wo auch von politischer Seite immer stärker polarisiert und emotionalisiert wird, wo auch gerade im Online-Bereich über Plattformlogiken, Ragebait, Hate Speech, diese Sachen auch geteilt werden und eine eigene Dynamik entwickeln, und gerade im Sinne von Clickbait, dass auch journalistische Inhalte vielleicht ein bisschen reißerischer formuliert werden. Also da ist auch viel Emotion drin im journalistischen Inhalt und eben dann auch in der journalistischen Rezeption. Also wie gehen die Leute mit Journalismus um? Werden dann diese Reportagen oder reißerischen Artikel, früher war es vielleicht mehr im Boulevardjournalismus, mittlerweile gibt es auch ganz viele journalistische AkteurInnen, die nicht direkt einem Medium zuordnenbar sind, also zum Beispiel InfluencerInnen, die auch journalistisch arbeiten, und da nimmt es im Online-Diskurs ganz andere Formen wieder an und ist sehr emotionalisiert. Und da ist jetzt eben meine Aufgabe, also ich konzentriere mich auf die persönlichen Emotionen von JournalistInnen und wie sie ihren Arbeitsalltag ausgestalten. Also wie verbunden fühlen sie sich vielleicht zu ihrem Medium oder zu ihren ArbeitskollegInnen? Wie stellen Sie auch Beziehungen her, also Arbeitsbeziehungen? Ist man per Sie, ist man per Du? Also es gibt ja unterschiedliche Formen und Arten und Weisen, wie man eine professionelle Journalistin ist. Und gerade in Österreich, wo in den vergangenen Jahren immer wieder Inseraten Korruption und Chat-Affären, und es wurde ja immer wieder auch diese Glaubwürdigkeit des Journalismus unterwandert. Es gab auch ein paar Beispiele, wo sich gerade Journalismus und Politik zu nahe gekommen sind. Da ist es dann umso wichtiger, oft für die einzelnen JournalistInnen. Also manche bestehen auf das Sie, andere sagen, naja, also diese Nähe, Distanz, das macht jetzt keinen Unterschied, ob man Passio oder Padu ist. Dann wiederum im Lokaljournalismus ist es fast ein Qualitätsmerkmal, wenn man mit vielen Leuten Padu ist, wenn ich den Bürgermeister direkt anrufen kann. Da ist die Logik oft wieder umgekehrt und da ist alles, wie gesagt, enger, verbundener, auch ein bisschen emotionaler, vor allem auch für die JournalistInnen, wenn sie es auch selber oft betrifft. Also die Sachen, die sie berichten, die passieren ja oft im eigenen Lebensumfeld. Und da ist dieser emotionale Balanceakt, wie gehen sie damit um und wie gestalten sie dadurch ihren Arbeitsalltag aus?
Ja, aber du hast schon gesagt, der Journalismus hat dieses Ideal, objektiv zu sein. Wie geht sich das denn aus mit den Emotionen? Also wenn du jetzt zu Emotionen im Journalismus forschst, frage ich mich schon, wie kommt man auf dieses Forschungsfeld und wie, mit welcher Argumentation würde man sozusagen sagen, ja, es gibt diese Emotionen und die müssen auch irgendwie behandelt werden? Weil eben, wenn Journalismus objektiv sein soll, was haben Emotionen da zu suchen?
Ja, Emotionen haben da ganz viel zu suchen. Also dieses journalistische Ideal der Objektivität ist auch schon sehr überholt. Also so, ich glaube, auch heute dürfte jedem und jeder irgendwo bewusst sein, wir sind Menschen dahinter, wir haben Emotionen, wir haben Gefühle. Ich möchte auch ein bisschen eintreten für die Normalisierung auch von Emotionen. Es ist auch wichtig, es gibt viele Studien, die sich mit Zynismus im Journalismus auseinandersetzen, dass viele JournalistInnen, gerade wenn sie länger dabei sind, sehr zynisch werden. Ich würde das aber auch als eine Art, jetzt nicht Coping-Strategie, aber auch als eine Art Mechanismus sehen, wie man mit solchen Emotionen umgeht oder wenn man viel über Krisen oder Kriege Bericht erstattet, das macht was mit einem. Und natürlich muss man das auch sichtbar machen, hey, da sitzen Menschen dahinter, die fühlen was und wie kann man auch Arbeitsumgebungen schaffen, dass sich JournalistInnen und Journalisten wohlfühlen, ohne dass sie da ständig alles herunterschlucken und unterdrücken müssen.
Vielleicht eine letzte Frage noch, so ein bisschen ein Blick in die Zukunft. Was braucht denn gerade der Journalismus im ländlichen Raum, wenn du da jetzt ein bisschen auf deine Forschung und deine Erkenntnisse schaust, die du da in der Zeit schon hattest, damit in Zukunft auch eine lebensnahe und handwerklich, sagen wir, saubere Berichterstattung möglich sein wird? Was braucht es dafür?
Die Medienhäuser brauchen Geld und die JournalistInnen brauchen Zeit. So würde ich das runterbrechen. Also einfach, dass mehr Ressourcen, mehr Kapazitäten für alle da sind. Natürlich kann man auch so argumentieren, also diese Medienförderung ist ja jetzt zwar gestiegen in den letzten Jahren, aber unterstützt immer noch sehr diese traditionellen Medienhäuser und weniger jetzt neue, auch innovative Formate im Journalismus. Also da sollte man auch ein Auge drauf haben, nach welchen Kriterien wird Geld vergeben, dass man jetzt nicht nur das Bestehende unterstützt, sondern auch vielleicht anderen Formen entgegenkommen kann. Und eben die einzelnen JournalistInnen, die brauchen auf jeden Fall ja, Zeit, Ressourcen, dass sie auch einfach guten Journalismus weiterhin machen können.
Sagt Melanie Haberl, Kulturwissenschaftlerin und ehemalige Lokaljournalistin. Derzeit promoviert sie am Institut für Publizistik und Kommunikationswissenschaft an der Uni Wien zu journalistischen Arbeitsalltagen in Österreich. Wie kann man sich das Fremde vertraut machen und wie macht man sich das Vertraute fremd? Und zwar in einer guten journalistischen Geschichte, das fragt sich Sarah Geißler immer wieder. Sie ist Journalistin, stammt ursprünglich aus Tirol und lebt seit einigen Jahren in Berlin, wo sie für das Zeitmagazin arbeitet. Magdalena Stammler hat Sarah Geißler im Rahmen der Rorasmus-Konferenz Wirkret so geschrieben, zum Thema Lokaljournalismus getroffen und mit ihr über Klischees zum Thema Stadt und Land gesprochen.
Ja, Sarah Geißler, Journalistin und arbeitet eben beim Zeitmagazin in Berlin, wurde voriges Jahr mit dem Axel-Springer-Preis ausgezeichnet für ein Essay, War früher alles besser? Ja, und ein bisschen wollen wir über dieses Thema sprechen. Sarah, du beschäftigst dich in deiner journalistischen Arbeit viel mit Zeitgeist, ja, mit Moden und Trends, wenn man so sagen möchte. Kommt vielleicht das Landleben wieder in Mode?
Also ich glaube, es wäre falsch zu sagen, dass es jetzt eine riesige Rückkehr gibt zum Land. Vielleicht seit Covid gab es schon so ein gewisses Hinschauen und Sondieren in Überlegungen von Menschen, so wollen wir zurückgehen. Oft ist es aber, glaube ich, eher pragmatischer Natur, was zusammenhängt mit hohen Mieten, sodass viele Leute überlegen, vielleicht zurückzugehen in ihrem späteren Leben nach Studien oder Ausbildungen.
Also nicht so richtig der Zug zum Land und das Land als das neue Hot Thing.
Also ich glaube, die Urbanisierung, die findet schon weiterhin statt und mehr Menschen ziehen in die Städte, aber dieses klare Stadt-Land, so wie es vielleicht früher gegolten hat, das gibt's halt so nicht mehr, vor allem seit halt dem Internet. Also es ist nicht mehr so, dass die Stadt einfach nur das Progressive ist und alles am Land ist das Bodenständige und da ist nichts dazwischen, sondern ich glaube, das ist ein ständiges so hin und her.
Trotzdem gibt es immer noch so viele Klischees über das Landleben und über das Stadtleben, eigentlich genauso, wie du es jetzt gerade beschrieben hast. Glaubst du, was haben da Medien damit zu tun, ob jetzt Social Media oder unter dicken Anführungszeichen traditionelle Medien, dass diese Klischees sich doch relativ hartnäckig halten?
Ich glaube, weil es immer noch recht getrennt ist, einmal der Lokaljournalismus und der Journalismus in den Metropolen und in den Großstädten. Und dann, wenn Zeitungen, Magazine in den Städten sich entscheiden, was über das Land, das sogenannte Land zu bringen, dann sitzt man halt manchmal am Schreibtisch und überlegt so, ja, okay, was könnte denn da interessant sein? Und gerade weil aus Zeitdruck und aus Kostengründen oft es einfach leichter ist, über was zu schreiben, wo man schon den Outcome, also das Ergebnis ungefähr weiß, wird dann halt teilweise so eine Geschichte vielleicht am Schreibtisch überlegt und dann schickt man halt dort jemanden hin, wo man schon erwartet, dass es eine gute Geschichte wird. Oder man greift sowieso nur Themen auf, von denen man schon mal vage gehört hat. So. Und ich glaube, dieses Risiko einzugehen, dass man eigene Redakteure, Redakteurinnen oder freie Journalisten, Journalistinnen rausschickt und sagt so, fahrt mal nach Rauris und schaut, was da jetzt in den Minen ist, keine Ahnung. Das gibt es halt leider nicht so oft und da kann man aber hinkommen natürlich.
Hast du selber schon solche Geschichten gemacht?
Ja, deshalb komme ich auch gerade auf Rauris. Ich habe früher in einer meiner ersten Praktika auch für ein Magazin von den österreichischen Bundesforsten gearbeitet und bin da relativ häufig in ein bisschen entlegenere Gebiete gekommen, ob das jetzt Gastein war oder im Rauris oder Orte, an die ich mich jetzt gar nicht mehr so namentlich vielleicht erinnere. Und das war besonders spannend, weil man es halt von zu Hause aus nicht hat recherchieren können. So natürlich hat man zum Telefonhörer greifen können und jemanden anrufen können, irgendeinen Wirt, der jetzt vielleicht der Letzte ist in einem Dorf. Aber im Endeffekt war das sehr ergebnisoffen. Also dann musste ich da halt hin und dann ein paar Tage dort verbringen. Und da dann zu merken, so Leute freuen sich auch total und sind auch gewillt, was zu erzählen, wenn einmal jemand sich die Zeit nimmt.
Ja, also verstehe ich das richtig? Du siehst auch das Potenzial von diesen Geschichten, an die man vielleicht nicht als allererstes denkt in der Berichterstattung aus ländlichen Regionen.
Ja, total. Also vieles ist auch einfach nur langweilig und man ist dem überdrüssig, was man schon tausendmal gehört hat. Also die 20. Geschichte aus Berlin vom Görlitzer Park, so will man das wirklich noch lesen und braucht es das auch? Oder gibt es nicht vielleicht auch voll ein Überraschungspotenzial oder auch das Potenzial, etwas anzuschauen und das erfrischend zu finden, was am Land stattfindet, weil im Endeffekt finden sich dort ja auch, also Menschen interessiert sich halt für Menschen und in wo die jetzt genau sind, ist ein bisschen Bovidel. Natürlich braucht es eine gewisse Nähe, also oder eine Relevanz sowieso, eine Aktualität, aber ich finde, es ist eigentlich eher erfrischend, wenn man in diese vermeintlichen toten Winkeln auch mal schaut und etwas porträtiert, was nicht total ausgeleuchtet ist.
Ja, du beschäftigst dich ja mit aktuellen gesellschaftlichen Phänomenen auch in deiner Arbeit und beobachtest so den Zeitgeist, wie schon gesagt. Ist dir da was aufgefallen in Bezug auf die Stadt-Land-Dichotomie, dass sich da irgendwie Dinge verändert haben so in letzter Zeit?
Also ein Teil meiner Arbeit ist auch eine wöchentliche Kolumne, die nennt sich Stilberatung, wo ich mir so Phänomene anschaue. Das ist jetzt keine High-Fashion-Kolumne, sondern es geht darum, Leute haben was an, warum tragen jetzt viele Menschen christliche Symbolik und Rosenkränze, die ganz jung sind. So, was sagt das über unsere Zeit aus? Und vor ein paar Jahren noch, da gab es diese Kolumnen zwar noch nicht, aber ich habe natürlich trotzdem gerne Leute beobachtet, wenn man im Café sitzt oder so, hat man sehr stark erkennen können noch, wo man jetzt ist, so auf einen Blick. Bin ich jetzt irgendwo in Kreuzberg oder bin ich jetzt irgendwo in Ebbs in Tirol? So, und jetzt vermischt sich das so sehr. Beim letzten Heimaturlaub, also ich bin aus Tirol, bin ich ausgestiegen in Kufstein und wirklich die Kids oder die Teenager, die laufen halt gleich herum wie irgendwo in Neukölln in Berlin, weil einfach diese Trends, irgendwelche Baggy Jeans, ja, die sind halt hier wie dort.
Du sprichst jetzt die Mode im Besonderen an. Hast du das auch in Bezug auf andere Themen beobachtet? Also, dass sich das nicht nur in der Mode niederschlägt, sondern auch in dem, was die Menschen interessiert?
Kulturell auf jeden Fall. Also ich glaube auch in der Musik, dort ist es sicher vor allem auch durch Spotify und soziale Medien, dass man viel leichter halt in entlegene musikalische Ecken zum Beispiel kommt oder kulturelle und von Dingen erfährt, was halt früher einfach nicht möglich war.
Ja, wir haben schon über diese ländlichen Klischees gesprochen. Wie schafft man es denn, dass man eine Geschichte erzählt, also besonders jetzt zum Beispiel das Landleben so erzählt, dass es berührt und dass es aber eben nicht diese bekannten Klischees immer wieder zum wiederholten Mal aufwärmt? Was braucht es dafür?
Ich glaube, am Anfang ist sowieso immer die Frage, will ich jetzt wirklich, sagen wir, einen Ort porträtieren? Meistens eher nicht, sondern vielleicht eher so etwas, das, was darin liegt und was auch etwas Allgemeineres, Universelleres sagt über die Gesellschaft, über einen Menschen. Und ich glaube, diese Übersetzungsleistung, die muss man dann halt nochmal mehr herausschnitzen, wenn man eine Geschichte macht, die sich irgendwo befindet, wo vielleicht jetzt die Leserschaft noch nie war und sich nicht genuin einfach schon dafür interessiert. Dann, wenn man jetzt über das Schreiben oder das Beschreiben selbst nachdenkt, finde ich es total hilfreich immer, wenn ich wohin komme, einfach am Anfang so viele Notizen von allem zu machen, was mir irgendwie auffällt und dann später alles wegstreiche, von dem ich schon von vornherein wusste, dass es vielleicht stattfinden wird. Also muss ich wirklich beschreiben, dass es da jetzt nach Sur riecht oder nach frisch geschnittenem Gras oder ist es vielleicht interessanter, dass in diesem Dorf der Geruch vom Schwimmbad, der Chlor durchs ganze Dorf geht oder die Sägemühle oder vielleicht gar nichts von dem, was man erwarten würde, sondern der LKW-Abrieb von den Reifen oder so. Also, dass man einfach schaut, so was beschreibt jetzt wirklich etwas und was sagt das aus? So, ich glaube, diese Details sind gerade, wenn man am Land ist und dort recherchiert, sehr wichtig, weil man durch diese fehlende Nähe, die man antizipiert von der Leserschaft, umso mehr beschreiben will, um sie so zu kriegen irgendwie und sie so einzufangen. Und dass man dann aufpassen muss, dass man nicht irgendwie wie Bergdoktor klingt und dann folkloristisch über einen Ort schreibt, sondern wirklich Details rausnimmt, die was aussagen. Allein wenn man an so Adjektive denkt, zum Beispiel sollte man, oder nicht sollte man, kann man, wenn man will, besonders geizen, finde ich, bei Artikeln über das Land. Ist es jetzt wichtig, welche Farben dieser Zaun hatte? Oder ist es wichtiger oder beschreibender eher zu sagen, so nur jeder fünfte Garten hat dort einen Zaun? Sagt vielleicht mehr aus über die Gemeinschaft in dem Dorf als jetzt so die Farbe von einer Holzlackierung.
Ja, du sprichst schon, hast schon das Thema Universalität angesprochen. Auch wir im Freien Radio Salzkammergut beschäftigen wir uns ja oft mit Themen, die gerade in der Region so relevant sind, also was Regionales eben. Manchmal erlebt man dann, dass wenn man, sagen wir, weiter außerhalb dieses Thema teilt oder mit Menschen darüber spricht, so ein leichtes Unverständnis, so in die Richtung, dass man ein Gefühl kriegt, ja, das ist halt nur bei euch in der Region relevant. Gleichzeitig gibt es irrsinnig viele Probleme, auch am Land, die an vielen Orten in Wirklichkeit dieselben sind. Warum, glaubst du, gibt es diesen Widerspruch? Kann man den mit Journalismus ein bisschen auflösen? Gibt es da irgendwie Strategien?
Meinst du dieses, warum sollte mich das interessieren, oder?
Ja, genau, also dieser Widerspruch auf der einen Seite, ja, das betrifft nur euch, auf der anderen Seite gibt es sehr viele Probleme, die überall dieselben sind, wie der Leerstand und so weiter. Und oft erlebe ich, dass sich Menschen dann nicht so angesprochen fühlen, weil es nicht in ihrer Region stattfindet und dieser Transfer, diese Übersetzung, die du angesprochen hast, in ein eigenes universelles Thema nicht so stattfindet. Was kann man da journalistisch machen?
Ich glaube, wie man zum Beispiel in einen Text oder einen Radiobeitrag oder was auch immer reinführt, ist es einfach gut, schneller an den Punkt zu kommen und nicht vielleicht sehr blumig auszuholen, sondern halt an den Kern der Sache recht schnell heranzukommen. Und dann kann man vieles dann miterzählen. Und manchmal ist es vielleicht auch gut, gerade aufzumachen, die Frage so, was kann ich, Beispiel nochmal hier dieser Görlitzer Park, da wohne ich direkt in Berlin, das ist ein Problempark, also ein Brennpunkt, da gibt es viel Drogenkonsum und Kriminalität, wurde so viel darüber berichtet, aber dieses Problem gibt es an ganz vielen Orten auch, die noch nicht auserzählt sind und wo es sich aber manchmal leichter so auseinander dividieren lässt, was sind dann eigentlich die Faktoren, die so zu so einem Problem führen. Und wenn man dann verstehen will, und das wollen ja viele Leute verstehen, warum kriegt man dieses Problem nicht in den Griff und kann das aber zum Beispiel dann, weiß nicht, am Rapoldi-Park in Innsbruck, ich weiß nicht, ob das dort immer noch so ist, oder am Stadtpark Graz oder irgendwo anders, auch erklären. Eine Kollegin von mir hat sowas Ähnliches auch in München mal gemacht, wo es dann viel sichtbarer wurde, ein größeres Problem und einfach transparenter. Glaube ich, ist auch dann die Leserschaft gewillt und auch Medien zu sagen, so hart, das gibt ja voll die große Erkenntnis, wenn man da wie mit der Lupe so an einem anderen Ort das mal zu sehen. Vielleicht ähnlich, wie man auch gewillter ist, bei einem anderen Paar so deren Fehler zu sehen, als bei sich selbst und seiner Beziehung. Also manchmal hilft es, so die Perspektive zu wechseln und es dann anzuwenden auf so die eigene Stadt.
Sarah Geißler, noch eine Frage zu deinem Essay. War früher alles besser? Am Land halten sich ja liebgewonnene Traditionen eigentlich länger, genauso wie möglicherweise nicht ganz so sinnvolle, althergebrachte Weisheiten. Wurscht ob Digitalisierung und Globalisierung, worin steckt deiner Meinung nach die Gefahr und worin das Potenzial dieser liebgewonnenen Traditionen, die sich so schön konservieren?
Also was jetzt Traditionen an sich anbelangt, sehe ich gar nicht so die krasse Gefahr, ehrlich gesagt. Weil wenn man sich das anschaut in vielen Dörfern, dann gibt es nicht mehr so viele junge Leute, die unbedingt bewahren. Deshalb würde ich eher sagen, wenn es da ein Problem gab, dann erledigt sich das eher selbst. Ich finde es eher schön, ehrlich gesagt, wenn man so konkrete Traditionen auch behält. Und sich halt immer wieder, und ich glaube, das passiert aktuell viel, anschaut, was könnte daran problematisch sein, was jetzt Gender-Aspekte anbelangt. Oder natürlich, wenn jetzt irgendeine Tradition rassistisch ist, dann bitte brauchen wir die echt nicht mehr. Aber ja, ich glaube, es kann deshalb schön sein, weil sich da halt gerade noch viele alte Leute drin befinden und die versuchen, Traditionen fortzusetzen und aber auch ein paar junge noch, dass es einfach ein Ort ist, wo sie sich treffen und einfach wirklich miteinander reden. Solche Vereine oder ich war früher in der Musikschule und da im Orchester gibt es halt dann alte und junge Leute. Und ich glaube, das ist so ein Aspekt, den ich persönlich schön finde an Tradition, dass er verbindend sein kann.
Trotz dieses Trends zur neuen Konservativität, wenn man so sagen will?
Weiß ich ehrlich gesagt gar nicht, wie sehr sich der ausdrückt in solchen Traditionen. Oder ob sich der eher einfach im Alltag auf vielleicht giftigere Weise ausbreitet als jetzt im Schuchblattlern oder so.
Sagt Sarah Geißler, Journalistin und Axel Springer Preisträgerin. Magdalena Stammler hat sie in Scherding bei der Konferenz zum Thema Journalismus am Land getroffen. Zuvor hat sie mit der Kulturwissenschaftlerin Melanie Haberl gesprochen. Das war der Widerhall, wie immer nachzuhören und herunterzuladen auf freies Radio.at. Im Namen des gesamten Teams verabschiedet sich Jörg Stöger. Sie hörten den Widerhall. Jeden Dienstag um 18 Uhr. Die Wiederholung jeweils Mittwoch um 10 und Donnerstag um 17 Uhr.